In dieser Adventszeit haben wir schon jetzt vermehrt die Weihnachtsgeschichte angelesen und ich möchte sie heute auch anlesen. Lukas 2, Abvers 1. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen Römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung, sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Und dann geht es weiter mit Vers 8. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Wie heißt der Esel, der im Stall stand? Gute Frage. Er hatte keinen Namen, aber wenn wir genau hinsehen, dann müssen wir uns fragen, stand denn dort in dem Stall ein Esel? Die einen würden sagen, ja, warum denn nicht? Jesus wurde doch in eine Krippe gelegt. Wozu war denn wohl die Krippe da? Ein zweiter sagt, und das ist keine rhetorische Frage, ja, der war da. Das haben wir doch in der Sonntagsschule gelernt. Also da saß doch Maria drauf auf dem Esel. Und dann hat Josef den eben in dem Stall abgestellt. Jetzt könnte man noch vielleicht schlussfolgern. Mindestens hat Josef den Esel wahrscheinlich anschließend mitgenommen. Und ein dritter sagt, vom Esel steht gar nichts in der Weihnachtsgeschichte, weder in der, die Lukas erzählt, noch in der Weihnachtsgeschichte, die Matthäus erzählt. Und wir, was sagen wir? Wir sagen vielleicht, na, bei uns steht aber ein Esel in der Weihnachtskrippe zu Hause. Und hier steht ja auch einer. Passt doch irgendwie. Wie ist er denn da hingekommen? Erstmal können wir feststellen, das ist keine Marketingidee der Neuzeit mit dem Esel. Also schon anderthalb Jahrtausende gibt es den Esel. Also schon in späteren Schriften und in der Ikonenmalerei taucht der Esel auf. Und seine Wurzeln sind sogar älter als die Weihnachtsgeschichte. Denn der Esel, wie auch der Ochse, tauchen auf bei dem Propheten Jesaja. Jesaja 1, Vers 3, da lesen wir, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Und lassen wir mal heute den Ochsen ein bisschen aus dem Spiel, also etwas mehr unberücksichtigt, selbst wenn die beiden immer so paarig auftauchen. Im Übrigen sind Ochse und Esel nicht so ein gutes Gespann, habe ich jedenfalls gelesen. Vielleicht sagt jemand, ja, mein Onkel in Ostpreußen, der hat einen Ochsen und einen Esel vor sein Gespann getan oder hat sie zusammengespannt und das lief gut. So eine Geschichten gibt es dann immer am Ausgang. Das weiß ich nicht, ich habe es nur gelesen und habe es nie probiert. Ochse und Esel sind kein Gespann. Und das muss man manchmal berücksichtigen, dass zwei kein gutes Gespann ergeben. Manchmal sollten die doch ein bisschen ähnlich sein. Also wir haben den Ochsen nach Jesaja 1,3 mit an die Krippe gestellt, konzentrieren uns aber auf den Esel. Und der Esel war ein traditionelles Reittier. Und als solches wird er in der Bibel auch erwähnt. Da gibt es eine sehr interessante Geschichte, die ich einmal so als Rätsel vorstellen möchte. Die Figur, die in dieser Geschichte vorkommt, die nenne ich nicht, auf die sollt ihr kommen. Ich nenne die Figur einfach mal Adam, aber das war nicht Adam, ja. Und mal sehen, wer einfach mal zwischenruft. So nahm denn Adam seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Adam: Siehe zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Wer ruft schon was? Mose. Ja, eigenartig, ne? Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Das geht hier im zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 20, 21 um Mose. Und davor, interessanterweise, Vers 19, auch sprach der Herr zu Mose in Midian, das liegt also im Osten: Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, westwärts, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. Wenn wir jetzt nochmal zurückkehren zur Weihnachtsgeschichte, zu den Ausschnitten, die wir vor 14 Tagen gehört haben, dann lesen wir dort, das klingt ja so ähnlich: Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land. Also zwei Geschichten, die sehr ähnlich klingen, zeitlich über 1000 Jahre auseinander liegen. Aber was so ähnlich ist, ist zum Beispiel, dass manches Problem erst durch den Tod mancher Person oder Personen sich lösen lässt. Oder das Wort Ägypten spielt eine Rolle. Ägypten fällt hier, fällt dort. Wobei Mose zieht eben von Ägypten, nach Ägypten, von Midian aus, und Josef zieht von Ägypten in das Land Israel. Also die Sonne steht ihnen jeweils entgegen. Aber beide Umzüge kann man sich eigentlich gar nicht anders denken, als dass die Mutter mit dem Kind auf dem Esel transportiert worden ist. Bei Mose können wir es lesen, bei Josef nur ahnen. Der Esel als gewöhnliches Reittier. Oft wurde er dabei von einem Diener geführt, hier in dem einen Fall von Mose, im anderen Fall von Josef. Die Gefahr aber, und das ist der Unterschied, die ging in dem einen Fall, war die Situation gefährlich für Mose, also für den, der den Esel führte, in dem anderen Fall nicht für Josef, sondern für das Kind. Also da stehen sich hier auf einmal Mose und das Kind Jesus gegenüber. Und das finden wir sehr häufig in der Bibel. Bleiben wir aber beim Esel mal als Transportmittel. Im Buch der Richter lesen wir Richter 10. Jair, das war ein Richter, richtete 22 Jahre und hatte 30 Söhne, die ritten auf 30 Eseln. Und dann lesen wir in Kapitel 12, ein paar Jahre oder Jahrzehnte später: Abdon hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die ritten auf 70 Eseln. Wie? Ich habe mir gestern ein Foto angeguckt, da sind wir als Kinder drauf, mein älterer Bruder und ich. Mein Vater hat uns fotografiert auf dem Weg zum Kindergottesdienst oder zurück zu, kann zurück zu gewesen sein, in Berlin, in der Frankfurter Allee, nahe dem Frankfurter Tor. Man sieht uns, man sieht die Straße, aber was sieht man nicht? Keine Esel. Nicht nur keine Esel, man sieht nicht ein einziges Auto. Unvorstellbar. Nicht mal irgendwo parkend. Und das ist für mich so ein Indiz, es gibt ja Entwicklungen, auch gerade bei den Transportmitteln. Nach dem Krieg gab es wenig Autos. Damals gab es auch nicht für jeden Esel. Hier haben wir das mal so, die Entwicklung an, nicht in Pferde, PS, Pferdestärken, sondern in ES, in Eselstärken. Der eine Richter hatte 30 ES und der andere hatte 70. Das ist ja so, wie wenn wir sagen, früher hatten wir als Gemeinde einen, was war das? P70. Wie viel PS hattet ihr? Naja, also vielleicht so 30 ES, ja? 19. Ein Trabi 26. Und wenn ihr heute sagt, wie viel hat denn unser Auto, meine Mannschaft weiß das nicht, ist auch nicht so wichtig, aber wahrscheinlich etwas mehr. Das wurde damals durchaus mal erwähnt, dass jemand einen Esel hatte. Wie man sagt, der hat ein Auto, der hat kein Auto, der hat einen Esel, der hat keinen Esel. Es war ja in den 70er Jahren nicht ungewöhnlich, dass jemand einen Trabi hatte. Aber mancher hatte einen. Und dann wurden doch von so einem Trabi so die Vorteile mal hervorgehoben, auch die Nachteile. Die Geschwindigkeit war begrenzt, das wissen wir. Der hatte dieses sehr bekannte Motorengeräusch. Wie ging das? Na los. Also einige können das nachmachen. Mach mal lieber nachher im Foyer, ja? Okay. Und dann hatte der Trabi noch, und was? Wenn Besuch kam, dann hat der Besuch gesagt, sag mal, dieses Auto stinkt ja unwahrscheinlich. Also für Leute, die es nicht kannten. Für uns nicht, für uns war das ganz normal. Das war ein Trabi. Also ich fühlte mich immer richtig beleidigt, wenn jemand sagte, können wir mit dem Trabi nicht mal auf der Burg Feuerstein ein paar Runden drehen oder so, dass die mal alle, die Jugendlichen mal mit dem Trabi fahren können. Da habe ich gedacht, das ist doch mein Auto, das ist doch kein Spielzeug. Und dann kommen die Vorteile des Trabis. Der war immer irgendwie treu. Und da konnte man, ein was? Universales Transportmittel. Und man konnte unter die Motorhaube gucken und konnte selber auch ein bisschen dran rumschrauben. Mal so die Kerzen nachgucken, das musste man ja auch alle Meter tun und die wieder richtig einstellen. Keilriemen, na das konntest du, nicht jeder. Okay. Und so ähnliches gilt für einen Esel. Der Esel hatte auch einen Nachteil, ein Esel war mitunter störrisch. Hat man ja. Aber er war als Reittier unersetzlich. Der Esel war ein ganz vorsichtiges Tier. Man konnte also durchaus sich auf einen Esel setzen und ins Gebirge reisen. Der Esel hat aufgepasst, dass der Reiter nicht irgendwo einen Abhang runterfiel. Ein sicherer Transporteur. Anfänglich war sein Besitz vornehm Personen vorbehalten, aber nach und nach besaß ihn der einfache Mann. Und dann wurde er auch als Lasttier verwendet und dann steht auch da, manche haben ihn dann auch auf dem Acker verwendet, so wie ja auch mancher seinen Trabi auf dem Acker verwendet hat. Da las ich von Abigail im ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote und 2 Krüge Wein und 5 zubereitete Schafe und 5 Maß Röstkorn und hunderte Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud alles in einen Trabi. Nee, auf einen Esel. Auch nicht. Steht nur da auf Esel. Also wahrscheinlich mehrere. Transporttier. Das Transporttier schlechthin. Und darum gibt es auch diese typische Handbewegung, sowohl beim Ochsen als auch beim Esel, wenn man denkt, dass man ganz schön etwas aufgeladen bekommen hat. Dass man irgendwie sagt, ich Ochse oder ich Esel. Warum habe ich mir das aufladen lassen? Frauen sind da etwas vorsichtiger, die sagen dann meistens nicht Ochse und Esel, die sagen, ich bin ja auch ein. Fehlt dir noch? Schaf. Vorsichtiger, ne? Etwas war der Esel aber auf jeden Fall mindestens später nicht mehr. Er war kein Reittier, mit dem man in den Krieg zog. Darin wurde der Esel vom Pferd verdrängt. Und so galt der Esel als Friedensbote. Im Sacharja 9, Vers 9 lesen wir, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das ist eine Verheißung und Jesus greift sie auf, als er zwei seiner Jünger bittet, einen Esel zu beschaffen. Matthäus 21 und sagt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus kommt als der erwartete Messias nach Jerusalem auf einem Esel. Den Jüngern hat er vorher gesagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Ich habe mich oft gefragt, ob die Jünger die Eselin und das Füllen einfach stehlen sollten. Wie denkt ihr? Wie? Carsharing? Wie? Helin? Leihen? Ich denke aber inzwischen, nein, es scheint so abgesprochen zu sein. Und das hat Alfred Otto Schwede in einer kleinen Geschichte auch angedeutet. Stellen wir uns einmal vor, in der Gemeinde ist eine schwierige Arbeit zu verrichten. Und da ist einer willig, diese Arbeit zu verrichten, aber er kann es nicht alleine, er möchte noch einen anderen mitnehmen. Der kann das auch gut und der ist auch gern bereit, sich etwas aufladen zu lassen. Einer, der immer gerne was mitträgt, der vielleicht auch manchmal sagt, so Hand an Kopf, ich Esel, das musste ich ja wieder machen. Aber dann käme auf einmal der Besitzer oder die Besitzerin dieses Esels und würde sagen, nee, du bleibst hier, nicht immer du. Das können wir andere machen. Also dieses Phänomen, dass der Besitzer vielleicht sagt, nein, das kennen wir doch aus der Praxis durchaus. Und in dieser Geschichte scheint mir das kein Überfall zu sein, sondern der Eselbesitzer scheint mit Jesus eine Abmachung gehabt zu haben. Wenn Jesus die Parole ausspricht oder aussprechen lässt, der Herr bedarf seiner, alles klar. Das wäre ja auch gut für alle Überlegungen, wenn mal jemand gebraucht wird. Und das heißt, der Herr bedarf deiner, dass man dann nicht abwehrt oder sagt, klar. Und so ist der Esel zu einer sehr wichtigen Symbolfigur geworden. Zum Ersten, der auf ihm reitet, ist kein Kriegstreiber. Der Esel ist abgelöst worden. Der Esel ist ein Symbol des Friedens. Der nach Jerusalem einreitet, ist ein Friedensbringer. Jesus Christus. Das ist vielleicht für uns in dieser heutigen Situation, wenn es um Fragen geht, die Jerusalem betreffen, ein sehr wichtiger Hinweis, dass Jesus kein Kriegstreiber ist, sondern der Friedensbringer für Zeit und Ewigkeit. Das Zweite, der ihn besitzt, der hat ihn nicht unter Beschlag, sondern er gibt ihn frei, sobald ihn Jesus braucht. Das könnte auch für alles andere gelten, für meine Mittel und Möglichkeiten. Für meine Mittel und Möglichkeiten. Wenn Jesus etwas braucht, der Herr bedarf seiner, dann ist die Verabredung getroffen. Ja, klar, dann ja. Und das Dritte, der umsichtige Esel, der ist nicht störrisch, sondern er trägt die Last, die durch Jesus auf ihn kommt, gern. Der Esel ist nicht störrisch, sondern er trägt die Last, die auf ihn zukommt durch Jesus, trägt er gern. Gern nehmen wir in Anspruch, dass Jesus der Friedensbringer ist, der uns Frieden gebracht hat in unser Leben. Das vergessen wir manchmal, aber daran erinnern wir uns auch gern wieder, lassen uns gern daran erinnern. Aber auch das andere, dass es, wenn es Lasten gibt, dass die auch dazu gehören, dass wir die für Jesus gern tragen. Von den beiden Schnüfflern in Alfred Otto Schwedes Geschichte, die da heißt, und das alles auf deinem Esel, in dem Büchlein, ist er nicht der Zimmermann? Die kommen am Ende zu unterschiedlichen Schlüssen. Der Eselbesitzer wird dort Simon genannt und der eine Schnüffler sagt, dieser Eselsbesitzer, der ist dumm. Und der andere sagt, nein, ich glaube nicht, dass der dumm ist. Der ist ein Fuchs. Ich gehe jede Wette ein, der glaubt auch an ihn, an Jesus. Und da hat man den Eindruck, an Jesus zu glauben, wenn man diese Geschichte liest, bei Alfred Otto Schwede, vielleicht steht sie auch im Regal, beliebtes Buch in den 70er Jahren. Wenn man an Jesus glaubt, dann kommt man zum Ziel. Alles läuft darauf hin, Jesus zu vertrauen. Und der Esel ist dabei einer, der den Weg bereitet. Amen.